Ja, hallo zusammen. Ganz zuerst mal, ich habe ein bisschen einen kratzigen Hals. Ich hoffe, wir bringen das heute durch. Wenn ich mich räuspern muss, dann versuche ich das irgendwie hinzukriegen, ohne euch die Ohren kaputt zu machen. Fahrplanänderung nicht nur hinsichtlich des Vortrags, den ihr eigentlich wahrscheinlich vielleicht erwartet hättet hier, sondern auch inhaltlich, weil ich das relativ spontan als Nachrücker noch vorbereitet habe. Werde ich euch das GeoGiraffe vorstellen, aber nicht, wie es ursprünglich in dem Programm mal angekündigt war. Wir bringen das trotzdem, denke ich, gut zu Ende. Vielleicht kurz zu mir und wo ich herkomme. Es wurde schon gesagt, ich bin angestellt bei OpenGIS. Wir machen Open-Source-Entwicklung. Ihr kennt uns vielleicht von QGIS-Entwicklung. Wir machen QGIS-Core-Entwicklung und Qfield Cloud und eben auch WebGIS. Und ich stehe aber heute auch hier als Vertreter von der User Group des GeoGiraffe-Projekts, was hier vorgestellt werden soll, und möchte euch ein bisschen das Projekt näher bringen, wie gesagt, ein bisschen als Improvisation zum ursprünglichen Kontext. Was ist eigentlich unser Fahrplan heute? Kurzen Überblick machen wir, dann gucken wir uns an, warum es eigentlich vielleicht noch ein WebGIS geben muss. Ich weiß nicht, wenn ihr so, wie viel WebGIS kennt ihr schon, mal so Hände hochhalten, verschiedene Frameworks, zu viele wahrscheinlich, genau, ich weiß. Wir werden kurz angucken, warum das eben bei GeoGiraffe ein bisschen anders ist, uns die Funktionen angucken und einen Ausblick für unsere Roadmap, und dann könnt ihr selber vielleicht auf den Demo-Pages ein bisschen euch das anschauen. Wir können noch eine Fragerunde machen dann. Was sind eigentlich die Projektziele von GeoGiraffe? GeoGiraffe ist eigentlich von Anfang an als Community-Projekt gestartet. Ich stehe zwar jetzt hier als OpenGIS, ich weiß, aber die Community, die hat von Anfang an darauf Wert gelegt, dass das einfach komplett selbstbestimmt ist. Also das heißt, alle Entscheidungen, alle Steuerung und alle Finanzierung wird durch die Community in der eigenen User Group geregelt. Und wir jetzt als Unternehmen kriegen eben allenfalls Entwicklungsaufträge aus dieser Community, um das Projekt zu unterstützen. Und wir bei OpenGIS, wir verwenden das eben auch selber. Klar, das Ganze ist als Open Source Projekt gedacht, sonst wären wir heute nicht hier. Warum haben die das so entschieden? Also ich meine, ihr wisst, eine User Group zu machen und eine Community zu machen, das ist nicht nur schön, sondern das ist auch viel Arbeit, viel Organisation, die man da reinstecken muss. Und so ein Projekt am Leben zu halten, das ist nicht immer einfach. Aber der wichtigste Punkt war einfach, dass man von Anfang an entscheiden wollte, kein Vendor-Login zu haben. Die wichtigen Punkte weiter sind, dass man Geoportale entwickeln kann von beliebiger Größe. Das heißt, es geht darum, das kleine WebGIS zu haben, wo 5 Karten drin sind und was ein kleines Ein-Mann-Team aufstellen kann, bis hin zu großen und komplexen WebGIS, die von, sag mal, schon eher im Enterprise-Level angesiedelten Kunden betrieben werden mit Hunderten von verschiedenen Themen und Tausenden von Lehren. Das ist eigentlich so ein bisschen das erklärte Ziel. Und GeoGiraffe soll eigentlich dafür alles bieten, was man dafür braucht. Und man kann sagen, dass die User Group, also alle, die sich in dieser User Group zusammengefunden haben, sehr hohen Wert darauf gelegt haben, dass die Entwicklung nachhaltig ist. Das heißt, sie wollten auf möglichst wenig Abhängigkeiten setzen und möglichst wenig Probleme bekommen, falls ein zugrunde liegendes Framework mal ein Update macht und man dann Monate Arbeit investieren muss, um da wieder mitfahren zu können. Und deswegen ist GeoGiraffe auf Web-Components aufgebaut. Web-Components, weiß nicht, wer kennt den Standard? Wenige, hatte ich mir gedacht, genau. Für die anderen Hut ab. Ist erstaunlich, weil das eigentlich ein recht viel genutzter Standard ist im Web. Wird in jedem Browser unterstützt. namhafte Webpages wie YouTube oder so bauen darauf auf, nutzen das und das ist ein hochperformanter Standard, mit dem man eigentlich Custom Components bauen kann, wirklich im HTML-Framework. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen Custom Components wie Layer Trees, Maps, interaktive Elemente. Genau das wollen wir eigentlich und deswegen setzt dieses Projekt auf Web Components. Und keine Frameworks als Policy. Also es gibt kein Framework wie React oder sowas drunter. Es ist alles pures Vanilla JavaScript und Webkomponenten und OpenLayers natürlich. Das Framework muss sein. Die Projektbeteiligten aktuell, ihr seht das, also OpenGIS kommt aus der Schweiz und das ist eben auch ein bisschen hier zu sehen. Die Beteiligten sind hauptsächlich Player aus der öffentlichen Verwaltung. Also ihr seht hier Städte und Kommunen, teilweise auch private Initiativen. Liechtenstein ist auch mit dabei, wir haben auch aus Österreich noch Kunden dabei, die sich in dieser User Group zusammengeschlossen haben und dann wird das ganze Projekt durch verschiedene Firmen unterstützt oder in der Entwicklung quasi vorangebracht. Das ist aber keine abschließende Liste, das ist jetzt einfach aktuell, sind das die Projektpartner, die dort mitarbeiten und das Projekt halt mit DevPower unterstützen. Also konkret bei OpenGIS haben wir 3 Leute, die da drauf arbeiten und eben auch Contributing machen. Genau, jetzt schauen wir uns mal an, was anders ist. Ich habe schon ein bisschen vorgeteasert, warum ist das noch ein anderes WebGIS? Also üblicherweise die WebGIS, die wir kennen, sind irgendwie Angular, React, Vue, irgendwelche Frameworks drunter. Das ist hier alles nicht der Fall. Das heißt, hier wird, wie ich schon gesagt habe, 100% auf den Web-Komponenten-Standard gesetzt. Und was wir uns davon versprechen, ist halt eine nahtlose und nachhaltige Entwicklung in der Zukunft, ohne ständig die Frameworks tauschen zu müssen. Das ist in der Vergangenheit passiert und hat viel Aufwand gekostet. Wer Angular, also große Angular-Applikationen schon mal irgendwie von früheren Versionen zumindest geupdatet hat, der weiß, dass da viel Arbeit dahinter steckt, das alles immer wieder ajour zu halten. Man kann das Ganze mit oder ohne Backends betreiben. Das heißt, letzten Endes ist das eine fertig gebildete App, die man als JavaScript-Bundle einfach auf einem statischen Webserver ablegt und die ein paar zwei JSON-Files zur Konfiguration konsumiert, die auf diesem Server liegen können. Und wenn man diese JSON-Files produziert, indem man einfach sagt, welche Layer sind verfügbar und welche, wie ist die Struktur vom Layer-Tree, dann kann man das auch komplett ohne Backend betreiben. Wenn man das nicht will, wenn man halt einen größeren Use Case hat, das wäre jetzt der Use Case, wo es dann halt mit vielen hunderten Layern startet, dann hat man die Möglichkeit, halt das mit einem Backend zu betreiben. Und das ist einerseits Georama von uns entwickelt oder eben das C2C Geoportal von Camp2Camp entwickelt. Das Ganze gibt es nicht nur als fertige App, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man das auf dem Webserver ablegen kann, sondern es ist auch Wert gelegt darauf, dass man das als Bibliothek verwenden kann. Das heißt, die ganzen Components, die da drin aufgebaut sind, lassen sich beliebig wieder weiterverwenden. Das ist dann eigentlich sozusagen unser eigenes kleines Framework, könnte man sagen. Und wir machen das schon in verschiedenen domänenspezifischen Applikationen, nutzen wir GeoGiraffe schon, um bestimmte Auskunftsportale auf diese Bibliothek aufzubauen von GeoGiraffe. Ja. Dann gehen wir vielleicht schnell durch, was es so für Funktionen gibt, damit ihr das gesehen habt, wie ungefähr der Stand ist. Wir sind inzwischen übrigens bei Version 1, wurde released. Das heißt, wir haben einen mehr oder weniger stable Punkt erreicht, mit einem ziemlich guten Funktionsumfang inzwischen. ihr seht jetzt hier die Suchfunktion, die bietet an, dass man einerseits Layer sucht innerhalb des Layer Trees, andererseits aber auch mit verfügbaren Suchdiensten einfach Features und Elemente finden kann. Und die werden dann so gruppiert dargestellt. Dann haben wir jetzt aktuell zur Verfügung Filtermöglichkeiten auf WMS-WFS-Layern, die dann die Kartenbilder auch entsprechend filtern. Ihr seht das jetzt hier, ich habe jetzt den Gemeindegrenzen-Layer, das ist der, wo die vielen kleinen Polygone zu sehen sind, so gefiltert, dass er nur in dem einen Kanton gezeigt wird, um das zu verdeutlichen. Und das wirkt sich dann auch auf die Feature-Abfrage natürlich aus. Das heißt, wenn an der Stelle abgefragt wird in die Karte, dann sind natürlich nur die Gemeinden aus diesem Kanton zur Verfügung. In einem anderen Kanton können keine Gemeinden abgefragt werden. Dann haben wir eine Zeichenfunktion, die sehr umfangreich ist, die es ermöglicht, also schon wirklich zu zeichnen im WebGIS mit Farben, Texten und so weiter. Man kennt das eigentlich schon. Die hier geht tatsächlich noch ein bisschen weiter, habe ich das Gefühl, und macht es möglich, dass man eben dann auch die Reihenfolgen verschiebt und ja, bis ins Detail anpasst mit Linienenden und Linienschraffuren und so weiter. Dann haben wir eine Profilfunktion, die auch sehr umfangreich ist. Das wurde vom Kanton Neuchâtel mitentwickelt und da sind Liederdaten die Basis. Und was es hier ein bisschen besonders macht, ist, dass man in dieser Profilfunktion die verschiedenen Jahresstände miteinander vergleichen kann, mit Farben irgendwie zuordnen kann. Man kann innerhalb von den Resultaten dann messen und auch Punkte zählen und Klassifikationen auswählen. Das ist recht umfangreich und mächtig, das Tool. Wenn man natürlich Liederdaten hat, die braucht man dafür natürlich. Und dann ist eine eingebaute 3D-Funktion. Das heißt, man kann entweder Side-by-Side den aktuellen Viewport von der Map so splitten oder eben voll 3D oder nur 2D die Karte anzeigen und sich da drin bewegen. Die beiden Views sind synchronisiert. Das heißt, wenn ich links die Karte in 2D bewege, bewege ich entsprechend auch die 3D-Karte und andersrum. Und das ist schon getestet mit wirklich massiven Punktwolkendatensätzen und auch schon mit so BIM-Modellen, die man da reinladen kann und die dann eben entsprechend natürlich eine gute Internetverbindung brauchen, um das zu beziehen. Was ja auch funktioniert, das habe ich jetzt hier gar nicht gezeigt, aber ist, dass eigentlich Objekte, die man in der Karte selektiert, auch im 3D visualisiert werden und selektiert werden. Dann haben wir noch eine API-Funktion, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Und zwar geht es da darum, dass man, wenn man so ein WebGIS betreibt, eventuell das Bedürfnis hat, in anderen Drittseiten seine Karten auch einzubinden. Also typischerweise, wenn wir jetzt mal von der föderalen Struktur in der Schweiz ausgehen, könnte es Bedarf geben, dass eine Gemeinde die Karte vom Kanton auf ihre Webseite irgendwo anzeigt. Und GeoGiraffe bietet dafür eine sehr, sehr ausgereifte API, mit der man einfach dann hier oben diesen Header ergänzt in seinem HTML und dann eigentlich nur diese zwei Texte einfügen muss und dann hat man seine Karte auf der Seite eingebunden. Und die zeigt eins zu eins das, was im Original-WebGIS zur Verfügung steht. Und das Ganze kann man jetzt noch sehr weit parametrisieren und verschiedene Werkzeuge mit dazu laden. Wir sehen jetzt, es ist einfach nur eine blanke Karte. Man kann jetzt noch verschiedene Layer dazu konfigurieren oder Tools oder ja, bis hin zur Suche, was man halt so braucht. Genau, wie sieht's aus mit der Roadmap? Die Roadmap, wie ich gesagt habe, irgendwann so kurz vor 2026 Start haben wir die V1 released und das ist eigentlich schon ein guter Punkt. Was wir jetzt noch machen oder was jetzt noch kommt, ist dieses Filterfenster, was ich vorhin gezeigt habe, nicht so in einfach, sondern mehr in komplex, so ein komplexer Query-Builder, sodass man Layer eigentlich sehr komplex mit Und-Oder-Verknüpfungen, Kombinationen abfragen kann. Und dann für OGC API Features das Editing-Modul, sodass man Vektor-Layer einfach auch direkt editieren kann im WebGIS. Und das eben nicht nur auf einer Tabelle, sondern das Ziel ist eben, das vollumfänglich zu unterstützen, wenn dann der Part 5, das Part 5-Schema vom OGC API Features rauskommt oder stabil ist, dann wird es eben auch so Value-Listen und sowas geben, sodass man dann halt schon komplexe Editiert-Fähigkeiten machen kann mit dem WebGIS. Und aktuell haben wir, habe ich ein bisschen geflunkert vorhin, keine Frameworks, wir haben Cesium im Einsatz als 3D-Framework und wir wollen da in Zukunft auf eine andere Lösung setzen. Da sind wir auch noch dran, das zu evaluieren, was das sein wird in der Zukunft. Also wir wollen von Cesium weggehen. Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen und im Namen der User Group nochmal darauf hinzuweisen, wo ihr die Sachen findet, von denen ich gerade gesprochen habe. Wichtig ist hier unten, könntet ihr gerade ausprobieren, georgiraff.org/demo. Da findet ihr einen Haufen Demo-Instanzen von verschiedener Größe und Konfigurationen, wo ihr selber mal drin rumklicken könnt und euch das alles angucken könnt. Der Code ist natürlich öffentlich zugänglich auf GitLab. Und es gibt auch einen Discord-Chat, falls euch das jetzt schon so zugesagt hat, dann könnt ihr gleich da euch melden und in die Community einsteigen und mitmachen. Vielen Dank.
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Wir haben Fragen im Chat. Wenn ihr im Raum auch noch eine Frage habt, nutzt den QR-Code oder gibt meinem Kollegen hier vorne ein Handzeichen. Genau. Die erste Frage ist, warum wollt ihr denn eigentlich weg von Cesium?
Ja, weil es gibt andere vielversprechende Möglichkeiten und wir sind das am Evaluieren. Cesium bietet natürlich viel, das wissen wir, aber ja, es ist so ein bisschen das, vielleicht das Businessmodell, was da dahinter steckt.
Mhm. Okay, dann die Frage, sind denn Web Components nicht auch irgendwie ein Framework? Du hast angesprochen, wie aufwendig Angular Upgrades waren. Kann das hier nicht genauso passieren?
Das ist wahr, ja. Aber wir setzen da einfach ein bisschen auf die Schwerfälligkeit von dem, ich glaube, es W3C, was das standardisiert hat. Wir gehen davon aus, dass das ein paar Jahre halten wird. Wenn das im Browser fest eingebaut ist, dann wird das ein paar Jahre funktionieren. Mhm.
Wie sieht das jetzt aus? Ist das jetzt noch so ein Prototyp oder ist das schon produktiv im Betrieb irgendwo?
Also wir haben konkret zwei produktive domänenspezifische Applikationen, die auf dieser Library basieren. Und ich glaube, ein Kanton oder eine Stadt hat schon produktiv das im Einsatz. Mhm. Und die anderen sind kurz davor, also okay. Eben mit Version 1.
Alles klar. Ja. Dann noch die Frage, warum überhaupt der Hass auf Frameworks? Warum erfindet man dann jetzt das Rad nochmal neu?
Ja, das ist wahr. Eben, ich habe ja am Anfang schon so darauf hingewiesen, dass ist die Frage, warum man nochmal ein WebGIS machen muss. Aber eben, wir haben das Gefühl, dass das mit den Webkomponenten und der Modularität halt schon gerechtfertigt ist. Weil man kann einfach nur die Karte benutzen oder nur der Layer-Tree macht natürlich keinen Sinn. Aber ja, also alle Komponenten kann man einfach wieder benutzen und frei verwenden als HTML-Element.
Mhm. Ja. Alles klar, ich gucke noch mal kurz um die Runde, ob jemand wild mit den Armen fuchtelt. Das ist jetzt nicht so. Dann sage ich vielen, vielen Dank für den Vortrag und es geht nach einer kurzen Pause weiter.
Vielen Dank.